Handel wird zur Waffe für ein politisches Ziel. Deadlines und Eskalationsstufen, klare Fristen schaffen künstliche Dringlichkeit, Ausschlussmechanismen gegen China und Russland. Die USA wollen mehr Robustheit, mehr Präsenz, mehr Fähigkeit, russische Aktivitäten zu beobachten und im Ernstfall zu reagieren. Hallo, meine Damen und Herren, stellen Sie sich einmal für einen Moment vor, Sie sitzen an einem Tisch, an dem es nicht um eine Insel geht, sondern um das Betriebssystem der westlichen Welt, um Souveränität, Bündnistreue, Abschreckung, Geldmacht und die Frage, ob man mit wirtschaftlichem Druck politische Realitäten neu schreiben kann. Grönland ist dabei nicht weit weg, nicht Eis und Leere, sondern Geografie in Reinform, und Geografie ist in der Sicherheitspolitik oft das, was am Ende alle Ideale frisst, wenn man nicht vorbereitet ist. Ich will heute drei Dinge leisten. Erstens die Interessenslage der USA klar und nüchtern beschreiben. Zweitens das Konfliktpotenzial ohne Beschönigung benennen und drittens mögliche Szenarien durchspielen mit einem Schwerpunkt darauf, Trumps Taktik zu verstehen und das Ergebnis herauszuarbeiten, das er wahrscheinlich wirklich anstrebt. Vielleicht will er es ja wirklich ganz haben. Beginnen wir mit dem Fundament. Warum zählt Grönland überhaupt? Warum reden wir darüber? Weil es wie ein Schlüsselstein zwischen Nordamerika und Europa liegt, an der Nahtstelle von Nordatlantik und Arktis. Und weil in hoher Breite die Geometrie der Macht anders funktioniert als auf einer flachen Karte. Erstens ist die maritime Dimension zentral. Der Nordatlantik ist kein romantisches Meer, sondern ein Operationsraum, in dem sich seit Jahrzehnten entscheidet, ob westliche Staaten russische U-Boote und Flottenbewegungen früher kennen, verfolgen und im Ernstfall begrenzen können. Engräume und Korridore in diesem Raum sind strategische Hebel. Wer dort Sensorik, Präsenz und Zugriff hat, gewinnt Informationsvorsprung, und Informationsvorsprung ist in der Abschreckung nicht nice to have, sondern Überlebenswährung. Zweitens ist die Luft- und Raketengeometrie in hohen Breiten entscheidend. Die kürzeste Flug- und Flugbahnlinien zwischen Russland und Nordamerika verlaufen über den Pol, und die hohen nördlichen Breiten und Grönland liegt in dieser Logik nicht am Rand, sondern im Zentrum. Als Vorfeld, als Frühwarnraum, als Sensorplattform. Drittens geht es um Frühwarnung, Datenfusion, Reaktionszeit. In einer Welt, in der ballistische und hochschnelle Systeme eine Rolle spielen, zählt jede Sekunde. Und genau deshalb ist Infrastruktur in hohen Breiten ein strategischer Multiplikator. Wer bis hierhin nur hört, Trump will Grönland, der übersieht. Es gibt einen sachlichen militärischen Kern, warum die USA und die NATO den Raum ernst nehmen. Und es gibt zugleich eine politische und psychologische Überformung, die den Konflikt so gefährlich macht. Jetzt zur Interessenslage der USA. Und ich sage das bewusst ohne moralische Filter, die haben wir ja sonst überall. Eine Großmacht will in Schlüsselräumen Kontrolle über Funktionen, nicht zwingend Land im romantischen Sinne, sondern Kontrolle über Zugang, Infrastruktur, Sensorik, Investitionen und Ausschlussmechanismen. In Grönland bündelt sich das in fünf klaren Interessen. Erstens Sicherheit und Abschreckung im Arktisraum. Die USA wollen mehr Robustheit, mehr Präsenz, mehr Fähigkeit, russische Aktivitäten zu beobachten und im Ernstfall zu reagieren. Zweitens Raketenabwehr und Frühwarnarchitektur. Mehr Radar, mehr Sensoren, mehr vernetzte Systeme, mehr Reaktionszeit. Drittens Ausschluss von Rivalen. Nicht nur stehen da heute russische oder chinesische Schiffe, sondern wer bekommt langfristig Zugang zu Häfen, Unterseekabeln, Logistik, Forschung, Dual-Use-Technologie, Rohstoffprojekten? Viertens, strategische Ressourcen und Lieferkettenoptionen. Nicht, weil morgen Milliarden aus Minen fließen, sondern weil in einer politisierten Rohstoffwelt schon das Potenzial und die Kontrolle darüber geopolitisch zählen. Fünftens, ein innenpolitischer Symbolwert. Kontrolle sieht auf Wahlplakaten besser aus als ein technisches Verteidigungsmemorandum. Und Ownership ist ein Signal der Stärke, das sich vermarkten lässt. Und genau hier wird es für Europa heikel, denn Grönland ist nicht nur ein Objekt amerikanischer Interessen, sondern auch ein historisch belasteter Raum innerhalb des dänisch-grönländischen Verhältnisses. Und wer diese Geschichte ignoriert, versteht die Gegenwart nicht und unterschätzt die Hebel, die daraus entstehen. Grönland ist ein eigenes Volk mit einer eigenen Sprache und Identität. Und das Verhältnis zu Dänemark ist nicht nur Transferzahlungen und Verwaltung, sondern auch eine Geschichte von Kontrolle, Assimilation und Skandalen, die das Vertrauen tief beschädigt haben. Es gab eine dokumentierte Geburtenkontrollpolitik, bei der vielen grönländischen Mädchen und Frauen teils ohne informierte Zustimmung Spiralen eingesetzt wurden mit dem Ziel, die Geburtenrate zu senken. Es gab Assimilationspolitik, darunter das bekannte Experiment, grönländische Kinder aus ihren Familien zu nehmen und in Dänemark zu kleinen Dänen zu erziehen. Das kennen wir irgendwie aus deutschen alten Tagen. Für diese Vorgänge gab es öffentliche Entschuldigungen. Also reden wir nicht über Gerüchte, sondern über eingeräumtes Unrecht. Das bedeutet nicht, dass Dänemark nichts getan hat. Das bedeutet, dass Geld und Verwaltung keine saubere Antwort auf Würde, Selbstbestimmung und Vertrauen sind. Transfers können Budgets stabilisieren, sie können aber historische Kränkungen nicht einfach neutralisieren. Und das ist entscheidend, weil genau in dieser emotionalen und politischen Lücke ein externer Akteur ansetzen kann. Wenn ich als dritter Player die Erzählung anbiete, wir respektieren euch, wir investieren, wir schützen euch, wir geben euch Wohlstand, dann fällt diese Erzählung auf einen Boden, der durch die Vergangenheit bereits aufgerissen ist. Jetzt kommen wir zu Trump. Denn der Konflikt eskaliert nicht primär wegen der strategischen Bedeutung Grönlands, die ist seit mindestens Jahrzehnten bekannt, sondern wegen der Methode. Trump koppelt Handelssicherheit und Territorium in einer Weise, die für Europa eine strategische Zwickmühle erzeugt. Seine Taktik lässt sich in 5 Mustern lesen. Erstens, maximaler Anker. Er startet nicht mit mehr Zusammenarbeit, sondern mit maximaler Forderung. Kaufen, übernehmen, besitzen, vollständige Kontrolle. Wer bei 100 oder 110 bei Trump beginnt, kann bei 60 als Sieger wirken. Zweitens, Deadlines und Eskalationsstufen. Klare Fristen schaffen künstliche Dringlichkeit. Sie zwingen Regierungen in hektische Diplomatie. Sie erhöhen den inneren Druck. Und sie machen aus einem politischen Streit ein betriebswirtschaftliches Risiko für Unternehmen und Jobs. Drittens, Issue Linkage. Handel wird zur Waffe für ein politisches Ziel. Zölle werden nicht als Handelsinstrument, sondern als Nötigungsinstrument genutzt, um Souveränitätsfragen zu beeinflussen. Viertens, Asymmetrieausnutzung. Trump kalkuliert, dass Europa die USA sicherheitspolitisch einfach braucht. Nuklearer Schutzschirm, Aufklärung, strategische Logistik, bestimmte Waffensysteme, industrielle Kapazitäten und dass Europa deshalb zögert, hart zu eskalieren. Fünftens, Unberechenbarkeit und Narrative. Persönliche Kränkungen, große Gesten, provokante Sätze. Nicht als Zufall, sondern als Druckmittel, weil Unberechenbarkeit den Gegner zwingt, den Worst Case einzupreisen. Und genau deshalb ist die wichtigste Frage nicht, meint er das wörtlich, sondern welche Funktion hat diese Maximalforderung in seiner Verhandlung? Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Trump nicht zwingend die formale Annexion als einzigen Endpunkt braucht, sondern ein Ergebnis, das praktisch wie Kontrolle wirkt und kommunikativ wie ein Triumph verkauft werden kann. De facto Kontrolle über Sicherheitsfunktionen, Infrastruktur und Investitionszugang plus klare Ausschlussmechanismen gegen China und Russland. Plus ein sichtbares Deal-Narrativ. Mit anderen Worten, er will nicht unbedingt Eis besitzen, sondern Schlüsselrechte. Häfen, Runways, Radar, Sensorik, Logistik, Daten, Investitionsdominanz und die Fähigkeit, Rivalen draußen zu halten. Und er will ein Ergebnis, das er historisch darstellen kann. Damit sind wir beim Konfliktpotenzial und das ist erheblich, weil es natürlich auf mehreren Ebenen gleichzeitig wirkt. Erstens, Souveränität und Völkerrecht. Wenn ein Bündnispartner wirtschaftlich droht, um territoriale oder quasi-territoriale Zugeständnisse zu erzwingen, dann wird territoriale Integrität verhandelbar und das ist in Europa, nicht nur seit der Ukraine, eine rote Linie. Nicht aus Romantik, sondern weil sonst die gesamte Argumentationsbasis gegenüber Russland und anderen zerstört wird. Zweitens, NATO-Kohäsion. Eine Allianz lebt von Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und Vertrauen stirbt nicht nur durch Panzer, sondern auch durch Erpressungswahrnehmung. Drittens, Handelskrieg mit Eigendynamik. Zölle führen zu Gegenmaßnahmen. Gegenmaßnahmen treffen nicht nur Güter, sondern irgendwann Dienstleistungen, Investitionen, Tech-Ökosysteme, öffentliche Aufträge und sobald diese Bereiche betroffen sind, wird Deeskalation politisch schwerer. Viertens, strategischer Gewinn für Rivalen. Jede Spaltung des Westens ist ein Geschenk an Moskau und Peking, selbst wenn sie nur zuschauen und sich freuen. Und fünftens, innere Spaltung in Europa. Wenn einzelne Staaten stärker betroffen sind, wächst der Druck, national auszuscheren, während andere auf Härte setzen. Genau diese Spaltung ist eine klassische Angriffsfläche. Jetzt zu den Szenarien, denn hier entscheidet sich, ob Europa reagiert oder nur getrieben wird. Szenario 1, die wahrscheinlichste Off-Ramp. Europa, Dänemark und Grönland bieten den USA ein Paket, das die realen Sicherheitsinteressen bedient. Mehr Präsenz, mehr Sensorik, klare Abkommen zur Frühwarn- und Raketenabwehrkomponente, Investitionen in Infrastruktur, harte Regeln gegen chinesische und russische Einflussnahme, ohne Territorium zu verhandeln. Trump bekommt Substanz und eine Bühne, auf der er Sieg sagen kann. Europa vermeidet den Bruch. Szenario 2. Begrenzte Eskalation mit anschließender Einigung. Zölle treten in Kraft. Europa reagiert zunächst kontrolliert, Verzögerung von Zugeständnissen, selektive Gegenmaßnahmen, parallel intensive Diplomatie. Ziel, das Ganze in einen Deal zurückführen, bevor es zur strukturellen Vergiftung wird. Szenario 3, die harte europäische Gegenwehr gegen wirtschaftliche Nötigung. Europa nutzt seine Marktmacht nicht nur mit Gegenzöllen auf Waren, sondern mit Instrumenten, die auch Dienstleistungen und Marktzugang adressieren, wie der Digital Act. Das kann wirken, ist aber hoch eskalativ, weil dann nicht mehr nur Handel, sondern das gesamte Wirtschaftsgewebe der transatlantischen Beziehungen berührt wird. Szenario 4, die strategische Langstrecke. Grönland bewegt sich innenpolitisch Richtung Unabhängigkeit und verhandelt anschließend neue Partnermodelle. Etwa eine sehr enge Assoziation mit den USA. Es gibt dort Beispiele in anderen Partnern der Welt. Die wirtschaftliche Unterstützung gegen Verteidigungs- und Zugriffsrechte tauscht. Das wäre kein schneller Prozess, aber er wäre geopolitischer Norm, weil er Dänemark als primären Rahmen schwächt und Washington einen direkten Hebel gibt. Szenario 5, und das ist die Option, die man nicht unterschätzen darf, weil sie brutal einfach klingt. Das direkte Kaufen der Zustimmung der Bevölkerung. Grönland hat rund 57.000 Einwohner. Und es wird, zumindest das Gedankenspiel darüber gesprochen, jedem Grönländer eine enorme Summe zu geben, damit in einem Referendum ein Ja zur USA-Option attraktiv wird. Rechnen wir einfach mal die 1-Million-Variante durch. 57.000 mal 1 Million ergibt 57 Milliarden. Für europäische Haushalte wäre das astronomisch. Für die USA wäre es natürlich viel Geld, aber im Verhältnis zum strategischen Nutzen eines geopolitischen Schlüsselsteins könnten manche es als Schnäppchen främen. Und genau das macht dieses Szenario so gefährlich. Es umgeht Dänemark, es tarnt sich als Selbstbestimmung, das Volk entscheidet und es ist kommunikativ eine perfekte Siegmaschine. Keine Invasion, ein Angebot, ein demokratisches Votum. Zugleich wäre es politisch toxisch, weil es wie Stimmenkauf wirken würde, weil es Gesellschaften spaltet und weil es einen Präzedenzfall schafft. Wenn man Bündnisräume künftig nicht nur mit Verträgen, sondern mit Geld und Druck neu sortieren kann, dann verändert sich das Regelwerk der internationalen Ordnung fundamental. Vielleicht ja gar nicht so schlecht. Szenario 6 ist das scheinbar beruhigende, aber trügerische. Trump verliert das Interesse, andere Themen werden wichtiger. Die Lage kühlt ab, möglich, aber riskant, weil allein die Drohkulisse bereits Schäden hinterlassen wird. Szenario 7 ist der eigentliche Worst Case und er besteht weniger in einer klassischen Invasion als in einer schleichenden Erosion. Gegenseitige Strafmaßnahmen, politischer Vertrauensverlust, Blockaden in sicherheitspolitischer Kooperation, wachsende europäische Autonomieprojekte aus Notwehr. Parallel ein Amerika, das sich emotional und politisch weiter von Europa entfernt. Am Ende existiert die NATO vielleicht nur noch formal, aber operativ ist sie mindestens gelähmt. Und genau das wäre wahrscheinlich strategisches Gift, weil Abschreckung ohne Glaubwürdigkeit nicht funktioniert. Was bedeutet das alles für Europa? Und hier will ich ausdrücklich zur Empfehlung kommen, wie es gewünscht wird. Europa hat im Kern zwei Wege. Und es muss endlich ehrlich sagen, welchen Preis es bereit ist zu zahlen. Wege 1 ist der kurzfristige Pragmatismus. Ein Deal mit Trump machen, weil Europa die USA derzeit noch braucht. Das ist vielleicht nicht schön für den einen oder anderen, aber es ist die reale Welt. Europa ist in Schlüsselbereichen abhängig und wer abhängig ist, muss entweder mit dem Abhängigkeitsmanager verhandeln oder die Abhängigkeit reduzieren. Ein Deal heißt, Trump bekommt, was er will, ein Ergebnis, das seine realen Ziele erfüllt. Ausbau von Arktispräsenz, Frühwarn- und Raketenabwehrarchitektur, klare Investitions- und Ausschussregeln gegen China und Russland, robuste Infrastruktur und Europa bekommt dafür die Entschärfung der Zwangsinstrumente und die Stabilisierung des Bündniskerns. Weg 2 ist der strukturelle, langfristig sich richtiger anfühlende aus europäischer Sicht. Europa nimmt die Dinge finanziell und militärisch in die eigenen Hände und wird ein ernsthafter Mitspieler am geostrategischen Tisch, haben wir bei der Ukraine ja schon gehört. Das bedeutet nicht gegen die USA, sondern nicht mehr erpressbar. Eigene industrielle Kapazitäten für Munition, Luftverteidigung, Aufklärung, Cyber, Raumfahrt, strategische Logistik und ja, auch eigene Arktisfähigkeiten und Investitionskraft, damit Europa nicht nur reagiert, sondern gestaltet. Ich sage es klar, wer diesen zweiten Weg nicht gehen will, wird immer wieder in Situationen kommen, in denen er zwischen schlechter Option A und schlechter Option B wählen muss. Weil Abhängigkeit in einer Welt der Machtpolitik zur Waffe wird. Also meine Empfehlung ist deswegen eine Doppelstrategie mit klarer Reihenfolge. Kurzfristig Deeskalation und Off-Ramp, Dealfähigkeit ohne Souveränität zu verkaufen, mittelfristig harte Investitionen in europäische Eigenständigkeit, nicht als ideologische Autonomie, sondern als operative Handlungsfähigkeit. Denn sobald auch nur ernsthaft über Szenarien gesprochen wird, in denen man eine Bevölkerung mit Geld in einen geopolitischen Wechsel hineinzieht, ist die Kernlektion unübersehbar. Die Spielregeln werden härter, schneller und transaktionaler. Und Europa kann sich nicht leisten, moralisch zu empören und strategisch zu hoffen. Europa muss entweder mit Trump zu einer Lösung kommen, die die realen Sicherheitsfragen abdeckt, oder es muss die Rechnung bezahlen, um selbst souverän zu werden. Idealerweise beides in dieser Reihenfolge mit dem Mut, es den eigenen Bürgern mal ehrlich zu erklären. Sicherheit, Souveränität und Wohlstand sind in dieser Welt nicht mehr gratis. Sie kosten Geld, viel Geld. Industrie, Entschlossenheit und strategische Klarheit. Grönland ist deswegen weniger die Frage, wem gehört eine Insel, sondern die Frage, wer ist bereit, die Kosten für Ordnung zu tragen und wer lässt zu, dass Ordnung durch Druck, Geld und Macht neu geschrieben wird. Wenn Europa darauf keine klare Antwort gibt, werden andere sie geben und Europa wird sie dann nur noch abnicken dürfen. So, wie wir es ja auch kennen. Also, worüber wir immer sprechen, aus Spaß, der Zwei-Fronten-Krieg, auf der einen Seite gegen Russland, auf der anderen Seite gegen die USA. Wir sind dabei, uns zu verzetteln. Wir sollten einmal aufwachen. So, wie ich ja auch immer empfehle, dass wir als normale Menschen aufwachen, Eigenverantwortung treiben, nicht auf den Staat hoffen, dass irgendwann vielleicht unsere Rente noch da ist oder wir in irgendeiner Art und Weise weiterleben dürfen. Nein, in der heutigen Zeit musst du selbst dich um deine Finanzen kümmern. Du musst Vermögen aufbauen. Du musst aus dem Kreislauf abhängig zu sein heraus, so wie Europa. Du findest hier unter dem Video einen wunderbaren Link. Da drückst du drauf und wahrscheinlich werden wir uns demnächst dann sehen. Hier bei uns, bei Molly. Viel Spaß. Bis dann, bis bald und vielen Dank.